Weiter geht's. Mitte Algebra. Wir sind mitten im Thema Gruppentheorie. Wir haben mehrere Konzepte eingeführt, die abstrakte Konzepte beim letzten Mal. Und wir haben aufgehört mit einem Lemma, mit einer Abbildung, von der ich schon gesagt habe, dass wir uns die jetzt noch näher angucken, die sogenannte Konjugationsabbildung. Und da möchte ich jetzt wieder auf einen unserer Blätter beginnen. Das steht in Stud-RP schon eine Weile. Ich möchte jetzt definieren, was wir mit Konjugationen meinen in einer Gruppe. Für jedes, nochmal zur Erinnerung, diese Abbildung CX, die wir letztes Mal definiert hatten, für jedes X aus der Gruppe, die funktionierte folgendermaßen. Wir halten X fest und die Abbildung CX wirft jedes Gruppenelement G auf das Gruppenelement X hoch minus 1 mal G mal X. Das kann man immer hinschreiben, denn in der Gruppe können wir invertieren und verknüpfen. Wir haben uns klar gemacht, dass das ein Homomorphismus ist von der Gruppe in sich selbst und dass der sogar bijektiv ist. Für jedes X. Wir kriegen also für jedes X eine interessante Abbildung der Gruppe in sich selbst. Und ich betone das jetzt deshalb nochmal, weil die Abbildung uns gleich noch eine Weile beschäftigt und weil ich motivieren möchte, warum man sich sowas anguckt. Bisher sind Gruppen für uns im Wesentlichen ein Haufen von Elementen. Wir können verknüpfen, wir haben ein paar Rechenregeln, die sind ganz gut. Aber viel der Theorie haben wir nicht. Und ich möchte Sie ein paar Schritte mitnehmen in die Theorie der Gruppen im Sinne von, geben wir diesem Haufen doch ein bisschen Struktur. Versuchen wir doch ein bisschen zu verstehen, wie das Innere der Gruppe aussieht. Wenigstens so ein bisschen. Und die Konjugationsabbildung ist der Schlüssel, um damit zu beginnen. Gut, erstmal nennen wir diese Abbildung CX Konjugation mit X. Und dann kürzen wir ab, was da passiert. Und diese Schreibweise haben Sie schon gesehen. Ich schreibe nämlich jetzt für das Bild G unter CX nicht mehr G unter CX, denn wir schreiben das oft. Ich kürze es ab, ich schreibe einfach G hoch X. Das heißt, ich identifiziere das Element X mit der Konjugationsabbildung CX und schreibe das Element X selber wie eine Abbildung hin. Dann weiß ich also jetzt, G hoch X ist eine Abkürzung für X hoch minus 1 mal G mal X und das ist sehr praktisch. Gucken wir weiter. Wir nennen zwei Elemente in der Gruppe G konjugiert in G genau dann, wenn man das eine auf das andere abbilden kann mit irgendeiner Konjugationsabbildung. Und genauso kann ich das in Untergruppen definieren, das führt zu interessanten Konzepten, denn manchmal sind Elemente, die in einer Untergruppe liegen, zwar in der großen Gruppe konjugiert, aber nicht in der Untergruppe, die wir uns gerade angucken. Das führt dann zu spannenden Phänomenen in der Gruppe und hilft uns, sie besser zu verstehen. Dann kann man das Gleiche auch noch für Untergruppen machen, das kommt gleich. Erstmal möchte ich nochmal wiederholen, alle Elemente, die zu einem festen A aus der Gruppe konjugiert sind, bezeichnen wir als Konjugiertenklasse oder Konjugationsklasse von A. Da steht dann A hoch, so ein großes G, damit meinen wir tatsächlich die Menge aller Bilder unter allen möglichen Konjugationsabbildungen. Ich kann mir das also wieder so vorstellen wie mit den Bahnen. Konjugation bewirkt auch eine Operation der Gruppe auf sich selbst. Das heißt, A auf G ist einfach nur eine Bahn. Es ist die Bahn von dem kleinen Element A unter der Konjugationswirkung. Ich kann also sagen, dass zwei Elemente zusammen in einer konjugierten Klasse liegen, genau dann, wenn ich per Konjugation mit einem geeigneten Element von dem einen Element zu dem anderen kommen kann. Wir sehen uns gleich ein Beispiel dazu an. Weiter geht's. Hier ist nochmal die explizite Schreibweise dafür. Weiter geht's mit Untergruppen. So, ich hoffe, man kann das alles lesen. Ich verlasse mich immer darauf, dass Sie sich beschweren, wenn man da was nicht erkennen kann. Solange sich niemand beschwert, denke ich immer, okay, passt. Untergruppen. Haben wir auch schon gesehen in einem Lemma. Da kam die Abkürzung schon vor und ich habe da nochmal erklärt, was es ist. Jetzt nochmal ganz offiziell. Immer dann, wenn wir eine Untergruppe sehen, dann wollen wir die gleiche Notation benutzen und wollen das Abbilden mit der Konjugationsabbildung abkürzen, indem wir nur das konjugierende Element hinschreiben. Und so wird dann aus groß U hoch G die Menge aller Bilder klein U hoch G, wobei U aus U kommt. Das ist einfach das Bild der Untergruppe U unter der Konjugationsabbildung, die das Element G bewirkt. Wir haben die quasi eingeschränkt auf die Untergruppe U und gucken, wo wir landen. Manchmal landen wir wieder bei der Untergruppe U, manchmal landen wir woanders. Und auch das hilft uns, die Gruppe zu strukturieren und sie ein bisschen besser zu verstehen. Und zum Schluss, jedenfalls für den Moment, bevor wir dann gleich ein Beispiel betrachten. Ich habe mir sogar draufgeschrieben, Beispiel, damit ich es nicht vergesse, denn es kommt noch mehr. Zwei Untergruppen können wir auch als konjugiert bezeichnen, genau wie wir Elemente als konjugiert bezeichnen können. Und da meinen wir auch genau dasselbe. Zwei Untergruppen heißen konjugiert in der Gruppe G genau dann, wenn es eine Konjugationsabbildung gibt, die die eine Untergruppe auf die andere abbildet. Und man kann so Idiotentests machen, ob zwei Untergruppen konjugiert sein können, wenn man sich nochmal klar macht, was für Eigenschaften die Konjugation hat. Wenn die beiden Untergruppen zum Beispiel verschieden groß sind, dann sind die garantiert nicht konjugiert. Denn Konjugation ist ja ein Gruppenautomorphismus. Da kann die Größe von Untergruppen sich nicht verändern. Das ist eine objektive Abbildung. Das heißt also, wenn Sie gefragt werden, und ich gebe Ihnen jetzt ja auch immer die ganzen Tipps, was Sie vielleicht gefragt werden, wenn Sie gefragt werden, hier sind zwei Untergruppen von S5, sind sie konjugiert und die sind verschieden groß, dann können Sie einfach mal hinschreiben, nö. Ohne weiter nachzudenken. Wenn sie gleich groß sind, dann wird es interessant. Dann gibt es immer noch Dinge, die man sich angucken kann. Falls dann zum Beispiel die eine arisch ist und die andere nicht, dann können Sie auch wieder sagen, nö. Denn sowas wie arisch sein würde ja bei einem Gruppenhomomorphismus, bei einem Gruppenautomorphismus transportiert werden. Da muss das Bild einer arischen Untergruppe auch wieder arisch sein. Das heißt, wenn die eine arisch ist und die andere nicht, dann können die nicht konjugiert sein. Das sind haufenweise Tricks, die man jetzt in diesem Kontext gut gebrauchen kann. Beispiel dazu. Beispiel 1032, genau, das steht da für mich als Rechenstütze, damit ich nicht durcheinander komme mit dem, was auf dem Blatt steht und dem, was ich an der Tafel machen möchte. Wir gucken in die symmetrische Gruppe. Wir gucken uns ein Beispiel für Konjugation an und ein Beispiel für eine, ich nehme mal S5, weil ich gleich auch S5 benutzen möchte. Und ich gucke mir da zwei Elemente an, 1, 2 und 2, 5. Das sind Transpositionen. Definition, da muss ich reingucken, was steht da? Das haben jetzt einige von Ihnen getan und dann? Genau, vielen Dank. Ich brauche eine passende Konjugationsabbildung. Das heißt, ich muss ein Element finden, was mit der Konjugation das Richtige liefert. Na, gucken wir mal, was für Elemente fallen uns da ein? Das sind zwei Zahlen, hier stehen auch zwei, das kann funktionieren. Und ich muss jetzt einfach nur gleichzeitig, zum Beispiel gleichzeitig 1 auf 2 und 2 auf 5 abbilden. Oder ich könnte auch sagen, ich behalte die 2 und will die 1 auf die 5 abbilden. Das sind Möglichkeiten, wie ich das hinkriegen kann, von der einen Transposition zur anderen zu kommen. Hier ist ein Element, das es tut. 1, 2 konjugiert mit dem 3-Zyklus 1, 2, 5, behaupte ich, ist das Element 2, 5. Das prüfen wir jetzt nach. Die Abkürzung hier bedeutet, ich nehme das Inverse davon, dann das Element, was da steht, und dann nochmal das Element von oben. Naja, das Inverse davon kennen wir. Mir wird gerade kalt. Entschuldigung, ich mache mal kurz zu. Ich bin immer so ungefähr 1 cm zu klein. Was ist das Inverse von 1, 2, 5? Ja.
1, 5, 2.
Dankeschön. 1, 5, 2. Mal 1, 2, mal 1, 2, 5. Mehr Tipps können wir später üben. Jetzt machen wir es noch zu Fuß. 1, oh. Wie im Workshop, okay? Wohin geht die 1? Wohin geht die 1?
Auf die 5.
Ja, und dann weiter?
Auf die 1.
Aha. Das heißt, eins bewegt sich nicht, ich schreibe sie nicht hin. Jetzt fange ich an. 2. Ja. Ja. Hey, danke. 2 geht auf 5. Jetzt gucken wir uns die 5 noch an. 5 geht auf.
2. 1.
2. Sie sind großartig, danke. So machen wir jetzt auch viel mehr Spaß. Wir sind jetzt von dem Element 1, 2 durch Konjugation zum Element 2, 5 gekommen. Das wollten wir. Ich behaupte, dass wir jetzt mit dieser Erfahrung uns überlegen können, wie die komplette konjugierte Klasse von 1-2 aussieht. Was müssen wir uns überlegen? Wohin kommt man per Konjugation von dieser Transposition aus? Naja, erste Beobachtung, alle Bilder, die wir so erreichen können, sind auch wieder Transpositionen. So, der Typ der Permutation kann sich nicht ändern bei Konjugation, ist ja ein Gruppenautomatismus. Die Frage ist jetzt, ob ich alle Transpositionen erwische oder ob ich irgendwo nicht hinkomme. Und dann gehen wir im Kopf mal kurz durch, wie sehen die ganzen Transpositionen aus. Die S5 ist halt, hat die Eigenschaft, dass man da sehr, sehr, sehr viele Kombinationen von Abbildungen von einzelnen Punkten machen kann. Das führt dazu, dass man, ähnlich wie da oben, man muss sich halt einfach nur überlegen, was für ein Element transportiert mich zu der gewünschten Transposition, dass man tatsächlich alles kriegt. Diese konjugierten Klasse ist die Menge aller Transpositionen in der S5. Und man kommt normalerweise auf verschiedene Arten von der einen Transposition zur anderen. Hier habe ich einen Dreizyklus benutzt. Ich hätte aber auch eine Transposition benutzen können oder noch was anderes. Es gab mehrere Möglichkeiten und was das zu bedeuten hat, dass ja, das kommt in den Kontext auch noch nie vor. Das reicht mir in diesem Beispiel. Jetzt möchte ich mit dem Zentralisator weitermachen. Der Zentralisator ist in einem gewissen Sinne ein Maß dafür, wie viele verschiedene Konjugierte ein Element hat. Ich gebe Ihnen mal eine qualitative Aussage und später gibt es dann nochmal, was es noch präziser macht. Je größer der Zentralisator von einem Element ist, ich nehme jetzt mal die Transposition 1-2, je größer der Zentralisator ist, desto mehr Elemente sind mit 1-2 vertauschbar, ändern das Element also bei Konjugation nicht, das heißt, desto kleiner ist die konjugierte Klasse. So, von der Idee her. Deswegen brauchen wir dieses Konzept. Und hier kommt es auch schon. Der Zentralisator eines Elements in einer Gruppe, und dieses Wort Zentralisator ist suggestiv im Sinne von, das ist Zeug, das zentralisiert, und zentralisieren sollten Sie innerlich verknüpfen mit dem Wort vertauschen. Das ist hilfreich, so kann man sich das gut merken. Der Zentralisator eines Elements besteht aus allen Gruppenelementen, die mit diesem speziellen Element kommutieren. Die also bei der Verknüpfung das gleiche liefern, egal von welcher Seite man verknüpft. Und diese Elemente, die Größe dieser Menge ist ein Maß dafür, wie groß die konjugierte Klasse ist. Je mehr verschiedene Konjugierte es gibt, desto kleiner ist der Zentralisator und umgekehrt. Und es ist eine spannende kleine Aufgabe, sich zu überlegen, was es eigentlich bedeutet, wenn in so einer konjugierten Klasse nur das Element selber liegt und sonst gar nicht. Das heißt, bei Konjugation kommt man überhaupt nicht weg. Was bedeutet das eigentlich für das Element? Das macht es sehr speziell. Um einfach verschiedene Möglichkeiten zu haben, darüber zu sprechen, ist hier noch eine Formulierung. Damit man nicht immer sagen muss, das Element liegt im Zentralisator von X, kann man auch einfach sagen, G und X vertauschen miteinander, sie kommutieren. G zentralisiert X oder umgekehrt, X zentralisiert G. Sich zentralisieren ist eine symmetrische Beziehung. Und das gibt uns jetzt Möglichkeiten, die Gruppe zu strukturieren. Wir können mit einem Element anfangen und können uns überlegen, wie groß ist dessen Zentralisator und was lernen wir dann daraus über die Gruppe. Dann kann man, genau wie vorher, das Konzept verallgemeinern. Genauso wie man für Elemente und für Untergruppen sagen kann, was konjugiert sein heißt, kann man auch beim Zentralisator das für Elemente und für Untergruppen machen. Der Zentralisator einer Untergruppe besteht aus allen Elementen, die mit allem in der Untergruppe kommutieren. Und wir sehen gleich, dass es einfach der Durchschnitt ist über alle Zentralisatoren von den kleinen Elementen aus U. Und jetzt sehe ich Fragen.
Bei der Definition, da steht jetzt beim Zentralisator G mal X gleich G mal X. Musst du das nicht?
Ups, X mal G.
Ja.
Tippfehler, Dankeschön. Sonst wäre es langweilig. Danke. Unten ist es richtig, aber da oben, ja. Ich gucke nochmal, ob ich das eingebaut habe beim Erstellen des Blattes oder ob das vorher schon falsch war. Danke. Danke, danke. Gibt es noch andere? Ich habe noch mehr Hände. Waren es alle, die den Tippfehler gesehen haben? Dankeschön. Danke für den Hinweis. auch hier gucken wir uns Beispiele an und vorher habe ich noch eine Bemerkung. Den Zentralisator einer Untergruppe auszurechnen kann man sich manchmal sparen, weil man manchmal einfach über Elemente der Untergruppe schon so viel weiß, dass man deren Zentralisatoren kennt, dann kann man die benutzen, um den Zentralisator der großen Gruppe auszurechnen. Das wird eine Bemerkung. Aber vorher möchte ich noch was anderes fragen. Ich nehme ein Element X aus der Gruppe G. Können Sie mir vielleicht ein paar Gruppenelemente sagen, von denen Sie wissen, dass sie mit X vertauschbar sind? So ein paar kennt man. Das eine Element der Gruppe. Genau, was noch? Das Inverse von X, das ist auch mit X vertauschbar. Was noch? Mindestens ein Element fällt Ihnen bestimmt noch ein, was auch immer mit X vertauschbar ist. Das ist egal, in welcher Reihenfolge ich die da finde. Hat noch jemand eine Idee? Dann dürfen Sie weitermachen.
X selber.
Genau. Tatsächlich kann man alles nehmen, was im Erzeugnis von X liegt. Alle Potenzen von X, inklusive des Inversen von X, was in einer endlichen Gruppe auch eine Potenz von X ist, die sind alle mit X vertauschbar. Das heißt, da haben wir immer schon haufenweise Zeug, was im Zentralisator liegt. Das kennen wir schon mal. Also fangen wir an mit, sage ich, das geht. Der Zentralisator eine Untergruppe ist, aber das kommt gleich. Das Erzeugnis von X ist eine Teilmenge vom Zentralisator von X. Insbesondere ist das, oder was heißt insbesondere, ich schreibe mal speziell oder weiter, ist X hoch minus 1 der Zentralisator von X. Und jetzt nehme ich mir eine Untergruppe her. Der Untergruppe kann in folgender Weise berechnet werden. Ich nehme die Zentralisatoren von den ganzen kleinen Elementen U aus U und bilde den Durchschnitt. Warum funktioniert das? Fangen wir auf der linken Seite an. Hier liegen alle Elemente, die mit jedem Element aus U vertauschbar sind. Das steht in der Definition. Das sind die G aus G, bei denen für alle U aus U gilt, G mal U ist U mal G. Ja, aber wenn die mit jedem kleinen U vertauschbar sind, dann liegen sie in jedem solchen Zentralisator, also im Durchschnitt. Jetzt sind wir von links nach rechts gekommen. Dann machen wir es nochmal andersrum. Ich bin ein kleines Gruppenelement, ich liege in diesem Durchschnitt. Das heißt, ich zentralisiere jedes kleine U aus U. Ich bin mit jedem dieser Elemente vertauschbar. Und das heißt, ich liege im Zentralisator der großen. Jetzt gucken wir mal, wie man damit umrechnet. Dann kann ich Ihnen auch ein paar Hinweise geben, was für Aufgabentypen man zu diesem Thema erwarten kann. Beispiel 10, 34. Klar können Sie in der Klausur sowas fragen wie, hier ist eine Gruppe, hier ist eine Untergruppe, rechnen Sie mal den Zentralisator aus. Das geht, solche Aufgaben sind für Sie im Prinzip jetzt schon machbar, aber noch relativ schwierig, weil Sie noch nicht so viel Hintergrundwissen über Gruppen haben. Aber hier kommen ein paar Beispiele für Fragen, die man tatsächlich jetzt schon gut bearbeiten kann. Wenn ich Ihnen zum Beispiel eine konkrete Gruppe gebe, G ist 4, X ist die Transposition 1, 2, U ist das Erzeugnis, dann kann ich Ihnen doch zum Beispiel so eine Frage stellen wie, schreiben Sie mir drei Elemente hin, die im Zentralisator von X liegen. Zum Beispiel. So, und dann haben wir gerade schon gesammelt, was kennen wir? Eins Element der Gruppe, das Element selber, das sind schon zwei. Jetzt brauchen Sie noch ein drittes. Und dann können Sie einfach ein bisschen gucken und ein drittes Element könnte zum Beispiel sein, die Transposition 3, 4. Die ist mit der Transposition 1, 2 vertauschbar, die liegt im Zentralisator. so eine Art Frage, die man stellen kann. Oder vielleicht gebe ich Ihnen auch eine Liste von Elementen und frage Sie, welche davon liegen im Zentralisator von X und welche nicht. Und dann steht da vielleicht X selber, vielleicht steht da das, vielleicht steht da auch noch was anderes. Und dann müssen Sie in der Lage sein zu erkennen, oh, das liegt nicht im Zentralisator. Beispiel für so eine Aufgabe. Ich behaupte, dass dieses Element nicht im Zentralisator von X liegt. Das heißt, wenn das in der Liste vorkommt, dann müssten Sie in Ihrer Antwort berücksichtigen, dass das da nicht drin liegt. Und warum ist das so? Na, wir testen mal, was das bedeutet, mit X zu kommutieren. Das würde bedeuten, 2, 3 verknüpft mit 1, 2 ist das gleiche wie 1, 2 verknüpft mit 2, 3 in der anderen Reihenfolge. Und wir wissen, dass das nicht stimmt. Das sind zwei Transpositionen, die sich in genau einem Element überschneiden. Wenn man die in verschiedene Richtungen miteinander ausführt, kommen da zwei verschiedene Dreizüge raus. Das kennen wir schon. Wer ist mit dieser möglichen Erklärung nicht einverstanden und möchte jetzt etwas nachschreiben? Ja, kann ich machen. Denn 2, 3 mal 1, 2 ist. Oh, wir können wieder ins Spiel gehen. Was kommt raus? Wohin geht die 1? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wohin geht die 1?
Nichts.
Aha.
2.
Okay, wohin geht die 2? Aha, wohin geht die 3?
2, 1.
Gut, danke. Und andersrum? Wir fangen wieder mit 1 an.
Miau.
2, 1, 2, 3. 3 geht auf?
Nichts.
Aha.
2.
Okay, und nochmal zum Testen, die 2. Danke. Ja, wir sind halt verschieden. Kein weiterer Kommentar. Damit Sie sehen, dass es ein bisschen schwieriger ist, dass man mehr argumentieren muss, wenn man einen kompletten Zentralisator hinschreiben soll, machen wir jetzt ein Beispiel. Ich sage Ihnen aber schon vorweg, dieser Typ Frage wird wahrscheinlich in der Klausur nicht auftauchen, weil ich den Eindruck habe, dass Sie noch zu wenig wissen und zu wenig Übung haben, um das schnell hinzukriegen. Da geht es dann eher um solche Fragen. Dann kann ich gucken, haben Sie das Konzept verstanden? Und für den Moment reicht mir das. Wir berechnen mal den Zentralisator in J von U. Einfach nur, um zu gucken, ob wir es können. Die Elemente in U vertauschen mit den Elementen in U. U ist eine arische Gruppe, da liegen drei Elemente drin, das kann man gleich nachprüfen. Das heißt, dass U in seinem eigenen Zentralisator schon mal drin liegt. Da machen wir jetzt auch wieder Teilmenge, weil wir noch nicht wissen, dass der Zentralisator eine Untergruppe ist. Und jetzt gucken wir mal ganz praktisch auf die Permutationen, die in der S4 so rumlaufen. Möglichkeit 1, man benutzt nur die Zahlen 1, 2 oder 3, zum Beispiel in diesen Transpositionen, die wir da gesehen haben, oder in solchen Dreizyklen. Das ist die erste Kategorie Permutation für unsere Zwecke. Die andere Kategorie sind Permutationen, in denen die 4 vorkommt. Kann es sein, dass eine Permutation, in der die 4 vorkommt, also sowas wie 1, 4 oder 2, 3, 4 oder so, mit den Elementen in U vertauschbar ist? Kann das sein? Nee, intuitiv denkt man irgendwie, nee. Und das sollte aus einem ähnlichen Grund schiefgehen wie hier. Wenn die sich so teilweise überschneiden, dann geht es eigentlich nie gut mit dem Kommutativgesetz. Es gibt Ausnahmen, wenn da die gleichen Zahlen aber irgendwie anders sortiert vorkommen, dann geht es manchmal gut. Aber der Klassiker ist sowas. Und da bekommt man unterschiedliche Ergebnisse, wenn man verschiedene Runden verknüpft. Das heißt, ein erster Hinweis könnte sein, wir suchen im Zentralisator nur nach Elementen, wo nur die Zahlen 1, 2, 3 vorkommen. Da gibt es aber auch noch einen Haken. Ist zum Beispiel das Element 1, 2 mit 1, 2, 3 vertauschbar? Da schütteln jetzt schon Leute den Kopf. Wir gucken mal. Sie wissen Bescheid? Wohin geht die 1?
2.
über die 3?
Nichts.
Ja, die 2 bewegt sich nicht, das sehen wir. Andersrum. Oh, vielleicht kann ich jetzt auch von hier. 1.
2.
1. Okay, schreibe ich nicht hin. 2.
Nichts.
Und 3?
1, 2.
Alles klar. Da sehen wir, was passiert. Die Elemente aus U sind vertauschbar mit Elementen aus U. Und wir haben so langsam das Gefühl, dass alle anderen Elemente nicht mit den Elementen vertauschbar sind. Kurzfassung, wenn ich das alles richtig ausführlich begründen wollte, müsste ich jetzt noch so Dinge sagen wie, okay, wenn ich eine Permutation habe in S4, die 4 bewegt, dann bewegt die auch noch mindestens eine der Zahlen 1, 2, 3. Bei Konjugation mit diesem Element muss ich jetzt also irgendwas davon auf die 4 bewegen und dann ist man aber nicht mehr in U, das heißt, man kann nicht mit dem Element vertauschbar sein. Das alles steckt da noch mit drin. Wir halten jetzt erstmal nur intuitiv fest, S4 ist so klein, dass man das so machen kann. Das Argument stimmt nicht mehr, wenn ich zur S5 gehe. In S5 liegt nämlich die Transposition 4,5 im Zentralisator von U, obwohl da die 4 bewegt wird. Der Grund, warum das hier mit der 4 geht, ist, dass außer der 4 noch eine der Zahlen 1, 2, 3 bewegt werden muss und deshalb geht es schief. Das heißt, ich schreibe das mal hin. Hier haben wir tatsächlich den Zentralisator von U, ist hier selber. Kommt manchmal vor in der Gruppe, aber Warnhinweis, aber in S5, das kann ich jetzt kurz improvisieren, nur damit Sie mal verschiedene Dinge gesehen haben, in S5 ist der Zentralisator von U größer, die gleiche Untergruppe U lebt da auch, kann ich angucken. So, da ist der Zentralisator größer, wir haben nämlich U selber immer noch da drin, wir haben zusätzlich aber auch noch die Transposition 4,5 und alles, was man daraus basteln kann. Und dann müsste man jetzt noch ein bisschen weiter argumentieren, um sich klarzumachen, dass da ein Schluss ist. Denn wenn jetzt noch so gemischte Elemente drin wären, sowas wie 2, 3, 4 oder 1, 2, 5, könnte man ja argumentieren mit, nee, die bewegen das dann aber weg, da kommen auf einmal Zahlen vor, die in U nicht vorkommen. Das heißt, hier haben wir das Erzeugnis von 1, 2, 3 und der Transposition 4,5. Und das ist ein fettes Aber, was uns die Grenzen dieser sehr einfachen Argumentation in S4 aufzeigt. Aber trotzdem finde ich sinnvoll, nach solchen Argumenten zu suchen. Nach dem Motto, wenn die Gruppe klein ist, kann man ja mal gucken, ob man ein einfaches Argument findet und man muss es nicht erschlagen mit irgendwelchen großen Sätzen. Wir sehen hier vielleicht aber auch, dass wir das Konzept verallgemeinern wollen vom Zentralisator. Da kommen wir gleich noch zu. Das kann ich hier motivieren. Das, was wir hier gesehen haben, diese beiden Rechnungen, die zeigen uns, dass bei Konjugation von 1, 2, 3 mit dem Element 1, 2 etwas Interessantes passiert. Die Konjugation mit 1, 2 lässt dieses Element nicht fest, denn sonst würden wir tauschen, sondern bildet es auf sein Inverses ab, auf den anderen 3-Zyklus, 1, 3, 2, der auch noch in U liegt. Das heißt also, die Elemente von U werden bewegt, aber nur innerhalb von U. Und das ist auch ein interessantes Konzept, so kommen wir zum Normalisator. Da sind wir jetzt schon beim nächsten Blatt, glaube ich. Da kommt jetzt einerseits so der Knaller unter den Zentralisatoren, das sind nämlich die Elemente, die mit allem vertauschbar sind. Und dann kommen wir zum Normalisator. Okay, los geht's mit dem Zentrum. So. Während ich die Tafel wische, bekommen Sie die Aufgabe, sich zu überlegen, was dieses Konzept von Zentrum zu tun hat mit dem Konzept von Zentralisator, was wir vorher betrachtet haben. Und dann frage ich Sie jetzt mal. So, das Zentrum von G besteht aus den Elementen, die mit allem vertauschbar sind. Kann man sich ja mal angucken. Hilft auch dabei, die Gruppe zu strukturieren. Wenn alle Elemente mit allem vertauschbar sind, ist die Gruppe adelig. Manchmal ist es aber auch so, dass im Zentrum nur das Einzelelement liegt. Das ist natürlich mit allem vertauschbar, aber manchmal ist das das Einzige. Das heißt, die Gruppe ist sozusagen sehr weit weg davon, adelig zu sein. Das gibt es auch. Und jetzt ist meine Frage die, was hat das mit dem Konzept von Zentralisatoren zu tun? Können Sie das irgendwie verknüpfen? Vorher haben wir festgelegt, man soll mit einem bestimmten Element kommunizieren oder mit den Elementen einer bestimmten Untergruppe. Und jetzt mit allem. Wie kann man das zusammenbringen? Über alle sozusagen oder wie meinen Sie das? Okay, wir überlegen mal kurz. Kann es sein, dass das Zentrum einfach der Schnitt ist über die Zentralisatoren von allen Gruppenelementen? Naja. Das Zentrum zentralisiert jedes Element, das heißt, es liegt in diesem Durchschnitt. Und umgekehrt, wenn ich aus diesem Durchschnitt komme, dann vertausche ich mit allem, also liege ich im Zentrum. Bingo. Gucken wir uns gleich noch näher an. Jetzt kommt erstmal die versprochene Verallgemeinerung von dem Konzept eines Zentralisators. Man kann sich das so vorstellen. Ein Element aus dem Zentralisator von U kommt quasi jetzt per Konjugationsabbildung an, guckt sich die Elemente aus U einmal genau an, aber bewegt sie nicht. Alle bleiben, wo sie sind. Der Normalisator macht was, was potenziell spannender ist. Der Normalisator darf nämlich die Elemente innerhalb von U vertauschen. Ich erwarte wirklich nur, dass U hoch G, also die Menge aller Konjugierten von klein U klein G, dass die als Menge immer noch die Menge U ist, aber ich erwarte nicht, dass jedes Gruppenelement aus U genau auf seinem Platz bleibt. Das wäre also das, was da oben passiert wäre, wenn wir jetzt nicht den Zentralisator von U, sondern den Normalisator angeguckt hätten. Da hätten wir auf einmal Elemente erlaubt, die den 3-Zyklus 1, 2, 3 auf den 3-Zyklus 1, 3, 2 erfüllen. Denn es ist noch innerhalb der gleichen Gruppe, auch wenn die Elemente die Plätze getauscht haben. Und ich habe eine Umformulierung für Sie hingeschrieben, damit Sie sehen, dass das Wort Normalisator nicht zufällig so gewählt ist. Denn die Untergruppe U ist in ihrem Normalisator ein Normalteiler. Das sieht aus wie die Normalteilereigenschaft, dass wir das sehen. Das ist kein Zufall. Gut, ich fasse zusammen. Es kommt eine Untergruppe U um die Ecke. Wir suchen den Zentralisator. Dann suchen wir alle Elemente, die bei Konjugationen die Elemente aus U sehr genau anschauen, aber da um Gottes Willen nichts bewegen. Alles muss bleiben, wie es ist. Der Normalisator guckt sich die Elemente auch an, darf da aber jetzt so ein bisschen die Plätze tauschen. Und je mehr da passiert, desto spannender ist es für uns, weil uns das hilft, die Gruppe besser zu verstehen. Einverstanden? Das sind erstmal so die Konzepte. Und das Zentrum ist auf der einen Seite großartig, weil man beim Verknüpfen die Reihenfolge nicht beachten muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch extrem langweilig, denn Zentrumselemente machen bei Konjugationen einfach mal nichts. Und bei der Perspektive auf Gruppentheorie, die wir jetzt gerade einnehmen, dass wir nämlich Konjugationsabbildung benutzen wollen, um die Gruppe besser zu verstehen, sind die Zentrumselemente leider völlig nutzlos. Die helfen uns nicht. So, Ergänzung, wieder Sprachregelung. Die ganze Gruppe heißt Normalisator von U. Wir sehen gleich, dass es eine Untergruppe ist. Und damit Sie wieder andere Dinge sagen können, Sie können sowas sagen wie klein g aus g normalisiert die Untergruppe U. Sie können auch sagen, die Untergruppe U wird von g invariant gelassen. Das geht auch. Und man kann das umformulieren. Oben habe ich das schon in der Menge hingeschrieben. Und der Spezialfall eines Normalteilers einer Gruppe, der wird für uns sichtbar, indem wir erkennen, dass der Normalisator der Untergruppe die ganze große Gruppe G ist. So finden wir Normalteiler. Was für Fragen haben Sie? Können Sie sich ein bisschen vorstellen, was der Unterschied ist zwischen ich gucke auf die Elemente und bewege sie nicht und ich gucke auf die Elemente und darf es ein bisschen puzzeln? Okay, das ist der Unterschied zwischen Zentralisator und Normalisator. Der ist wichtig. Und dann schauen wir jetzt mal weiter. Ich möchte Ich muss kurz gucken, da kommt nämlich jetzt ein Lemma, so ein technisches Lemma mit verschiedenen kleinen Sachen. Und der Beweis kommt auf jeden Fall in die Tafel. Aber ich möchte Ihnen das Lemma hier zeigen. Und noch so ein bisschen was dazu erklären. Am Ende der letzten Vorlesung hatten wir diese Abbildung C. Cx für ein festes x aus der Gruppe. Und jetzt können wir sagen, wir bilden jedes Gruppenelement auf die dazugehörige Konjugationsabbildung ab. Das ist jetzt nochmal eine Abstraktionsstufe drüber. Und wo landen wir dann? Naja, wir fangen mit Gruppenelementen an. Und wenn ich das Gruppenelement auf die dazugehörige Konjugationsabbildung abgebildet habe, dann lande ich in der Automorphismengruppe der Gruppe. Das wissen wir, weil wir in der letzten Vorlesung gezeigt haben, dass Konjugationen einen Automorphismus bedeuten. Das heißt, die eine Gruppe ist G mit der Verknüpfung, die G halt hat, und die andere Gruppe ist die Automorphismengruppe mit der Verknüpfung Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das ist eine Gruppe, denn die Hintereinanderausführung von zwei Automorphismen ist wieder ein Automorphismus, bla bla bla, haben wir uns alles schon mal überlegt. Das ist die fortgeschrittene Version von die Menge der Permutationen einer Menge bildet mit der Hintereinanderausführung eine Gruppe. Wenn wir das jetzt machen, dann bekommen wir einen Homomorphismus. Und der Kern dieses Homomorphismus ist witzigerweise genau das Zentrum. Das Zentrum ist also jetzt nochmal beschrieben auf eine andere Art und Weise, die von der Konjugationsabbildung herkommt. Und dann steht da auch noch das, was wir gerade schon gesehen haben. Das Zentrum ist der Durchschnitt aller Zentralisatoren. Okay. Was können wir noch zeigen? Naja, wenn das Zentrum der Kern von irgendwas ist, dann ist es automatisch ein Normalteiler. Das hätten wir aber auch zu Fuß nachrechnen können. Und wir machen uns klar, dass diese ganzen Sachen, über die wir reden, tatsächlich Untergruppen werden. Das ist jetzt der Rest des Lemmas. Zentralisatoren von einzelnen Elementen sind Untergruppen. Zentralisatoren von Untergruppen sind Untergruppen. Normalisatoren von Untergruppen sind Untergruppen. Oder anders gesagt, diese Konzepte, die wir uns überlegt haben, die leben jetzt nicht im luftleeren Raum und betrachten die Gruppe wieder als Haufen, wo halt irgendwelche Teilmengen drin sind, sondern es sind Untergruppen. Und das heißt, dass alles, was wir über Gruppen wissen, da angewandt werden kann. Die geben uns tatsächlich Struktur in der Gruppe G. Es gibt noch mehr Beispiele, aber ich möchte erst das Lemma beweisen. Haben Sie Fragen zu den Aussagen, die da stehen? Ist Ihnen an irgendeiner Stelle nicht klar, ist es sinnvoll oder was war nochmal die Definition? Möchten Sie da irgendwo nachfragen, bevor wir jetzt loslegen? Na gut. Ja, wir haben einiges zu tun. Wir haben letztes Mal geguckt, dass diese einzelnen Konjugationsabbildungen Gruppenhomomorphismen sind und auf eine ähnliche Art und Weise kann man zeigen, dass diese Abbildung C ein Gruppenhomomorphismus ist. Das schreibe ich jetzt nur hin, denn die Rechnung haben wir im Prinzip schon gesehen. Mit zwei Elementen nacheinander das gleiche bewirkt wie die Konjugation mit dem Produkt. Das ist aber klar, so wie die Konjugation definiert ist. Deswegen schreibe ich das nicht hin. Wir gucken uns den Kern an. Kern von C. Der Kern besteht aus den Elementen, die aus der Startgruppe auf das neutrale Element der Zielgruppe geworfen werden. Das schreiben wir erstmal hin. Das sind also die G aus G mit der Eigenschaft, dass die Konjugationsabbildung mit G, das ist ja das Bild unter C, dass die das neutrale Element hier drüben ist. Was ist denn hier das neutrale Element? In out G. Was ist da das 1-Element? Das müssten wir jetzt schon wissen, dann können wir weiter. Ja. Richtig, die identische Abbildung auf G. Das ist hier das neutrale Element. Dankeschön. Alles klar, jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir nämlich vergleichen, was tut diese Abbildung und was tut diese Abbildung. Was tut CG? CG konjugiert mit G, das heißt, wir multiplizieren von links mit G hoch minus 1 und von rechts mit, Entschuldigung, aus Ihrer Perspektive von links mit G hoch minus 1, dann kommt das Element, dann kommt G. Das tun wir hier. Und hier tun wir nichts. Okay. Wie schreibe ich denn jetzt hin, dass es nichts tut? Auf der linken Seite habe ich auch x Konjugation mit g angewandt. Was muss ich auf die rechte schreiben? Auf der rechten Seite bin ich nichts tut?
X.
X, genau. X wie nichts. Das ist gut. Und jetzt sehen Sie vielleicht schon, deswegen führe ich diese Konzepte zusammen ein. Ein Element zu zentralisieren ist dasselbe wie bei der Konjugationsabbildung nichts Interessantes zu tun. Die Konzepte sind quasi gleichwertig, nur ein bisschen unterschiedlich formuliert. Das hier kann ich doch umschreiben zu x mal g gleich g mal x. Ich muss nur von links mit g multiplizieren. Das ist also die Menge aller g aus g. Für alle x aus g ist unbestimmt x mal g gleich g mal x. Und wenn das nicht das Zentrum ist, dann weiß ich auch nicht. Wer möchte, dass ich nochmal hinschreibe, warum das Zentrum der Durchschnitt aller Zentralisatoren ist? Wir haben es vorhin mündlich besprochen und mir würde es an der Stelle reichen, aber ich sehe Hände. Okay. Perspektive haben, es sind alle g aus g, für die gilt, für alle x aus g ist g im Zentralisator von x. Das heißt, es sind die Gruppenelemente, die in jedem Zentralisator liegen. Das heißt, es ist der Schnitt über alle Zentralisatoren, über alle Gruppenelemente, so wie behauptet. Jetzt gucke ich die an, die vorhin die Hand gehoben haben. Ein paar Gesichter habe ich mir gemerkt. Bitte einmal mit dem Daumen signalisieren, ob das ausreicht. Danke. Beschwerden, Fragen, andere Wünsche? Bis hierher. Was haben wir noch zu tun? Für den Zentralisator einer Untergruppe benutze ich einen Trick. Ich zeige, dass die Zentralisatoren von einzelnen Elementen Untergruppen sind und dann benutze ich, dass das der Schnitt ist. Also zeigen wir nur dort, dass es eine Untergruppe ist. Und natürlich mit dem Untergruppenkriterium nehmen wir uns auch immer. Ist okay. Gut, wir haben schon geklärt, dass das 1-Element immer mit allem kommutiert. Dann nehme ich mir jetzt Elemente her, A und B oder so. Und A und B aus C und X. So gilt, naja. Ja, die vertauschen beide mit X. Jetzt möchte ich darauf hinaus, dass die Inversen dann auch mit x vertauschbar sind und dafür brauchen wir einen ganz kleinen Trick. B mal x ist x mal b, weil b und x vertauschbar sind. Und jetzt multipliziere ich von links mit b hoch minus 1. Das ist eine Gruppe, das heißt irgendwo in der großen Gruppe g läuft das Element b hoch minus 1 rum, das kann ich benutzen.
Das heißt, jetzt habe ich auf einmal, ich fange mal an, ich lasse links Platz. B hoch minus 1 mal B mal x. Auf der linken Seite möchte ich jetzt das wegkürzen, dann steht da x. Und auf der rechten Seite steht da B hoch minus 1 mal x mal b. Das ist aber x konjugiert mit b. Das heißt, x wird nicht bewegt, wenn ich das mit b konjugiere. Und das heißt, das ist eine Umformulierung von x und b sind vertauschbar. Und jetzt möchte ich noch von rechts mit b hoch minus 1 multiplizieren. Dann kommt die Gleichung raus, die ich eigentlich haben möchte. Schließlich, x mal b hoch minus 1 gleich, das in der Mitte lasse ich weg, das interessiert mich nicht. Und hier, wenn ich da von rechts mit b hoch minus 1 multipliziere, dann kürzt sich das b weg, dann steht da b hoch minus 1 mal x. Einverstanden? Und dann liegt jetzt b hoch minus 1 auch im Zentralisator von x. Und hier setzen wir das alles zusammen. Denn wir wollen ja a mal b hoch minus 1 betrachten und wir gucken jetzt, ob das mit x kommutiert. Also schreiben wir das hin. So. Mal x und machen irgendwie los. Danach frage ich dann wieder, ob es irgendwo Unklarheiten gibt oder ob ich mehr erzählen oder mehr hinschreiben soll. Aber erstmal prüfen wir nach, was wir halt nachprüfen müssen. Ich darf in Klammern a mal b hoch minus 1 mal x. Hier habe ich gerade geklärt, dass ich die Reihenfolge verändern darf. Dann klammere ich wieder um, das schreibe ich nicht hin. Aber a und x sind auch vertauschbar, das steht da oben. Dann steht da x mal a mal b hoch minus 1. Und das ist genau die andere Richtung. Daher ist a mal b minus 1 im Zentrumsatz von x. Und mit dem, das quetsche ich dann noch hin, mit dem Untergruppenkriterium, Lemma 1, 1, Teil, ich weiß nicht, irgendwas hinten. F. Danke. Mit dem Untergruppenkriterium S. Der Zentralisator von x, eine Untergruppe von x. Und jetzt folgt mit dieser Durchschnittsgeschichte, dass dann der Zentralisator einer Untergruppe auch eine Untergruppe ist. Sei U aus U, also Quatsch, sei U eine Untergruppe. Den Normalisator müssen wir auch noch angucken. Sei U eine Untergruppe. Jetzt ist der Zentralisator von groß U, der Durchschnitt von den Zentralisatoren der kleinen U's, eine Untergruppe von G, siehe oben und siehe, auch wieder Lemma 1, 1, war das vielleicht Teil E? Vielleicht, oder Teil G? Auf jeden Fall auch in der Nähe und irgendwie am Ende. Siehe oben und Lemma, ich vermute 1, 1. Irgendwo steht bestimmt, dass der Durchschnitt von beliebig vielen Untergruppen wieder eine Untergruppe ist. Ne? Das steht immer irgendwo, wenn man es braucht. Ja?
Teil G.
Teil D. Oh, super.
G.
Teil E. Und das war F?
Ja.
Und das war E?
G.
G? Habe ich doch gesagt. Ja. E oder G? Danke. Dankeschön. Ja, Buchstaben kriegen manchmal einfach zu Ende. Normalisator von U. Fehlt ich irgendwo was, ging irgendwas zu schnell? Soll ich irgendwo mehr hinschreiben? Normalisator. Naja, das Einzelelement macht nichts bei Konjugation. Das heißt, es bewegt auch die Untergruppe U nicht weg. Dementsprechend liegt das garantiert schon mal drin im Normalisator. Und dann kommt ein Trick, der so ähnlich ist wie der, den wir da gerade gesehen haben. Wir nehmen uns wieder zwei Elemente und gucken, wie das Inverse von dem einen auch wieder im Normalisator liegt und dann sieht es so aus wie gerade. Es ist 1 im Normalisator von U. Und jetzt nehme ich mir vielleicht mal x und y, damit es nicht immer gleich aussieht. Dann xy aus dem Normalisator von U. Das heißt, Ux gleich u gleich y. Nochmal zur Wiederholung, was hieß diese Notation? Diese Notation hieß, dass wir alle Elemente aus u von links mit x hoch minus 1 multiplizieren und von rechts mit x, und dann sammeln wir das wieder ein und kriegen wieder 0. Das ist diese Notation. Dann schauen wir uns erstmal an, was mit den Inversen passiert. Und kann auf diese Gleichung die Konjugationsabbildung von x hoch minus 1 anwenden. Was passiert dann? Ich behaupte das und ich erkläre jetzt, wie ich darauf komme. Wenn ich auf alle Elemente aus u Konjugation mit x hoch minus 1 anwende, was passiert dann? Na, dann habe ich halt alles mit x hoch minus 1 konjugiert. Aber wenn ich jetzt nochmal mit x konjugiere, ändert sich die Menge insgesamt nicht, das steht hier. Und gleichzeitig mache ich aber die Konjugation mit x hoch minus 1 dadurch ja rückgängig. Denn wenn ich erst mit x hoch minus 1 konjugiere und dann mit x, dann konjugiere ich mit dem Produkt und das ist 1 und das tut nichts. Also habe ich insgesamt nichts gemacht und deswegen stimmt meine Gleichung. Da schreibe ich einmal dazu, denn die Konjugation mit x mal x hoch minus 1 ist die identische Abbildung auf g. Das habe ich hier benutzt. Ja gut, und dann steht alles da. Also ist u konjugiert mit x mal y hoch minus 1. Jetzt benutzen wir das Konjugation mit einem Produkt, das gleiche ist wie Konjugation mit den beiden Elementen nacheinander. Also schreibe ich erst u x und dann konjugiere ich nochmal mit y und u 1. Dann kommt hier in der Mitte u raus, das steht da. Ach so. Darf ich hier das x zu y ändern? Und das Argument ist ja das gleiche. Denn sonst muss ich hier das ändern. Ich kann es auch da ändern. Ich glaube, mir ist egal. Wie ist es vom Schreiben her? Ist es besser, wenn ich das hier ändere und y mal x hoch minus 1 schreibe? Wer findet es besser? Das hilft mir gerade gar nicht. Wer findet besser, wenn ich das hier zu y ändere? Okay, das ist eine klare Aussage. Gut, danke schön. Da kann ich arbeiten. Nehmen Sie die letzten drei Sätze davor und ersetzen Sie x durch y und dann ist die Erklärung richtig. Bei den Buchstaben, nicht falls die in Wörtern vorkommen. So, jetzt, obwohl, wäre auch lustig. Ich hatte mal in einer Algebra-Vorlesung, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich mal als Wunsch, und ich weiß nicht mehr, ob es in der Evaluation war oder so zwischendurch mal, da hat sich jemand gewünscht, ich soll als Variablenbuchstaben doch bitte mal sowas wie Ö oder R oder Ü benutzen, denn die Buchstaben würden sich total vernachlässigt fühlen. Und ich musste darüber sehr lachen und habe das dann in einer Vorlesung gemacht und sofort bereut. Das ist ganz schön, man möchte diese Buchstaben nicht als Variablen machen. Ja, das heißt, wir hatten alle viel Spaß, aber es war anstrengend. So, hoch x gleich u steht da oben. Dann bleibt noch u y hoch minus 1 übrig. Und da steht da hinten, dass das gleich u ist. Und deswegen sind wir fertig. Wieder mit dem Untergruppenkriterium ist der Normalisator von u eine Untergruppe von g. Und das war, glaube ich, alles, was wir zeigen wollten.
Ich gucke nochmal kurz drauf. Wir haben den Kern ausgerechnet und gesehen, dass das das Zentrum ist, das ist der Schnitt der Tensorisatoren. Insbesondere ist das Zentrum ein Normalteiler, da habe ich schon begründet, Kerne von Homomorphismen sind immer Normalteiler, schreibe ich nicht nochmal hin. Zentralisator ist eine Untergruppe. Normalisator auch, ja, steht alles da. So, Fragen, Wünsche, Beschwerden?
Jetzt kommt ein Beispiel 10.36.
Zum Thema.
Manchmal ist das Zentrum sehr langweilig. Nehmen Sie S3, Suchen Sie mal in der S3 das Element, die mit allem vertauschbar sind. Da sind Sie schnell fertig mit Suchen, weil das nur wenig Elemente sind. Und das Einzige, was mit allem vertauscht, ist die identische Abbildung. Das ist ein Beispiel für eine Gruppe, wo das Zentrum nur ein Element hat.
Langweilig.
In abelschen Gruppen kommutiert alles. Das Zentrum ist die ganz große Gruppe. Das ist auch langweilig. Diese langweiligen Spezialfälle kommen vor und man muss sie irgendwie mit beachten. Das Zentrum von S3 besteht nur aus der identischen Abbildung. Bei abelschen Gruppen ist das Zentrum alles. Dann gucken wir uns nochmal diese Konzepte an mit den Untergruppen. Wir nehmen eine Untergruppe U von G her. Okay, was weiß man? Eine Untergruppe bewirkt, wenn man Elemente von ihr selber benutzt beim Konjugieren, dann benutzt man halt Elemente der Gruppe, der Untergruppe, konjugiert mit Elementen der Untergruppe, dann bleibt man in der Untergruppe. Vielleicht werden die Elemente so ein bisschen rumgepuzzelt. Aber man fliegt aus der Untergruppe nicht raus, denn Untergruppen sind ja unter Verknüpfung ihrer eigenen Elemente abgeschlossen. Das heißt also, dass eine Untergruppe sich immer selber normalisiert. So. Zentralisiert eine Untergruppe sich auch immer selber? Sie haben sofort den Kopf geschüttelt. Wieso? Bauchgefühl, das stimmt bestimmt nicht, das wäre zu einfach. Das ist es. Danke. Sie haben genau das Stichwort gesagt. Wenn die Untergruppe U selber abelsch ist, dann ist da alles vertauschbar und dann liegt sie in ihrem eigenen Zentralisator, aber sonst nicht. Da muss man also aufpassen. Das gilt immer, aber das gleiche für den Zentralisator gilt nur für abelsche Gruppen. Schreibe ich gleich noch hin. Wir können aber doch noch ein bisschen mehr sagen. Ich habe doch vorhin erklärt, was der Unterschied zwischen Zentralisator und Normalisator ist. Der Zentralisator guckt nur, der Normalisator darf rumpuzzeln. Wenn ich nur gucke, dann ist das ein Rumpuzzeln, bei dem ich nichts mache. Deswegen liegen alle Elemente aus dem Zentralisator von U auch im Normalisator von U. Das sind halt die besonderen Elemente, die nicht so spannende Dinge tun beim Rumpuzzeln. Dementsprechend ist der Zentralisator von U eine Untergruppe vom Normalisator von U. Wenn Sie Lust haben, dann versuchen Sie zu zeigen, dass es sogar ein Normalteiler ist. Versuchen Sie mal, sich klarzumachen, dass bei Konjugation innerhalb dieser Gruppe sich diese Gruppe nicht bewegt. Das ist auch tatsächlich noch als Klausur- oder Übungsaufgabe geeignet, weil man da nur abstrakt mit dem Konzept rumbastelt und weil es nicht darum geht, den kompletten Normalisator auszurechnen. Das ist auch wieder so ein Fall, da ist in der Klausur für mich viel sinnvoller, wenn ich Sie frage, liegt dieses Element im Normalisator von U? Ja oder nein? Oder eine Liste von Elementen und bitte schreiben Sie mir die raus, die im Normalisator liegen oder die nicht drin liegen. Oder die dem Zentralisator liegen. Denn dann kann ich ganz konkret nachgucken, haben Sie das Konzept verstanden, wissen Sie, was Sie nachprüfen müssen. Den kompletten Normalisator einer Untergruppe auszurechnen, das kann auch mal länger dauern, wenn man da keine Erfahrung mit hat. Heißt, wo Arbeit ist, ist sogar U enthalten. Zentralisator von U und dann können Sie sich auch wieder klar machen, dass U sogar ein Normalteiler ist von Zentralisator von U. Das ist die gleiche Übungsaufgabe sozusagen. Wenn Sie zu einem Studiengang gehören, bei dem Gruppen prüfungsrelevant sind für Algebra, dann spielen Sie damit ein bisschen rum, denn es werden irgendwelche Aufgaben dazu in der Klausur drankommen, versprochen. Jetzt machen wir es noch ein bisschen konkreter. In der S4. Guck mal gerade. Ja, wir sind gut in der Zeit. Thank you. Jetzt kommt was von diesem Typ Aufgabe, den ich gerade angedeutet habe. Sein B, die Gruppe S4, und U, die Untergruppe, die wieder von 1, 2, 3 erzeugt wird. Was haben wir dann? Na, dann haben wir zum Beispiel U konjugiert mit dem Element 1, 2. Haben wir vorhin gesehen, so ähnlich. Ist U. Denn was passiert bei Konjugation mit 1, 2? Das 1-Element bewegt sich gar nicht und die beiden 3-Zyklen hier tauschen ihre Plätze. Und solange ich nicht rausfliege aus der Untergruppe, bin ich im Normalisator. Das heißt, dass 1, 2 ein Element ist, das U normalisiert, aber nicht zentralisiert. Und sowas erwarte ich, dass Sie sowas sehen, dass Sie an kleinen Beispielen das erkennen können. Was noch? Im Prinzip reicht mir das an der Stelle. Sie können, wenn Sie möchten, sich jetzt überlegen, ob Sie da konkret noch was fragen wollen. Wollen Sie noch ein Beispiel haben zu dem Element, was noch nicht mal im Normalisator liegt, zum Beispiel mit Begründung? Oder was würde Ihnen da jetzt noch helfen? Sagen Sie das. Was brauchen Sie? Ich habe Zeit für jetzt noch für eine Ergänzung bei diesem Beispiel. Wenn Sie mir jetzt sagen, was Sie brauchen, mache ich das. Sonst geht es weiter. Sehen Ihre Hände?
Was ich eben gesagt habe, vielleicht.
Was ich eben gesagt habe, wollen Sie das wissen? Was habe ich gesagt? Beispiel für ein Element, das nicht im Normalisator liegt? Irgendwie so? War das auch Ihr Wunsch?
Ja.
Dann machen wir das doch. Ja, okay. Nehmen wir mal ein anderes Element, dann ist es lustiger. Also keine Transposition. Was ist denn U konjugiert mit 2, 3, 4? Ich kann die Menge ja mal hinschreiben. Das ist das 1. Element, dem passiert nichts. Dann ist es 1, 2, 3 hoch 2, 3, 4. Und 1, 3, 2 hoch 2, 3, 4. Gleich. Jetzt schreiben wir das hin. Diesmal schreibe ich nicht ausführlich die Produkte hin und wir spielen das lustige Spiel, sondern ich mache es im Kopf. Bitte überprüfen Sie dann selber, was rauskommt. Das ist ein Beispiel dafür, dass man später Tricks lernen kann, mit denen das viel schneller geht. Und ich möchte Sie motivieren, solche Tricks zu lernen. Ich bin jetzt also ganz schnell. Hier stimmt nicht. Nochmal. So, das kommt raus. 1, 3, 4. Und hier kommt raus 1, 4, 3. Das heißt, es ist wieder eine Untergruppe mit 3 Elementen. Diesmal wird sie erzeugt von 30 plus 1, 3, 4. Aber es ist halt eine andere. Es ist nicht U. Also ist das Element 2, 3, 4 nicht im Normalisator von U. Und diese kurze Begründung reicht. Man kann es sogar noch kürzer machen, wenn Sie ein Element in dieser Untergruppe angeben, das bei Konjugation aus der Untergruppe rausbewegt wird, dann reicht das als Begründung, dass das Element nicht im Normalisator liegt. Ist Ihnen klar, warum? Wem ist nicht klar, warum? Okay, gut. Dann. Kommen wir im Prinzip schon zum nächsten Resultat und da wiederholen wir nochmal, was die Konjugiertenklasse war. Die haben wir vorhin nochmal gesehen. Das nächste Resultat ist eine Folgerung und zwar ist es eine Folgerung aus Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Das formulieren wir jetzt nochmal um für die Wirkung der Konjugation. Folgerung, was haben wir gerade? 10, 37. Kann das stimmen? Sind wir schon so weit?
Ja, 10, 36, meine Herren.
Okay. Folgerung 1037. Für jedes Gruppenelement x gilt konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisatorindex. Das sagen wir nicht gemeinsam, denn ich glaube, das kriegen wir unfallfrei nicht hin. Aber das ist das, was hier rauskommt. Der Zentralisator von x ist eine Ruschergruppe, haben wir gezeigt. Das heißt, es ist sinnvoll, sich den Index anzugucken. Und ich behaupte, dass die Zahl, die da rauskommt, dasselbe ist wie die Anzahl der Elemente in der konjugierten Klasse von x. Zur Wiederholung schreibe ich das nochmal dran. Das war die konjugierten Klasse. Und dieses Ding heißt konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisatorindex. Das beweist sich quasi selber. Was machen wir? Wir gucken uns die Wirkung an von G auf sich selbst durch Konjugation. Das heißt, jedem Gruppenelement wird die entsprechende Konjugationsabbildung zugeordnet. So kriegen wir eine Wirkung. Und jetzt ist die Frage, was sind die Bahnen und was sind die Bummstabilisatoren? Na, der Stabilisator eines Punktes sind alle Elemente, die bei Konjugation mit diesem Punkt nichts machen. Und das ist der Zentralisator. Was ist die Bahn eines Elements? Das ist die Menge aller Bilder unter der Konjugationsabbildung. Das ist genau die konjugierten Klasse. Hey, das war's. Beweis: Konjugationswirkung von G auf sich selbst. Plus Definition der Sachen, die da stehen. Plus Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Und das ist sozusagen die Quantifizierung dessen, was ich vorhin qualitativ schon mal angemerkt habe. Je größer der Zentralisator, desto weniger Konjugierte gibt es. Und umgekehrt, je kleiner der Zentralisator ist, desto mehr Konjugierte. Das kann man hier jetzt sehen. Insbesondere, es wird noch viel besser. Der Index einer Untergruppe ist doch mit dem Satz von Lagrange ein Teil der Gruppenordnung. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, wie groß die konjugierte Klasse eines Elements ist, dann müssen Sie nur nach Teilern der Gruppenordnung suchen. Und das sind die einzigen Zahlen, die in Frage kommen. Dann kann man noch gucken, was genau ist es jetzt. Aber es ist sinnlos, nach irgendwelchen Zahlen zu suchen. Konzentrieren Sie sich auf Teiler der Gruppenordnung. Weiter geht's. Als nächstes kommt die Klassengleichung. Die teilt uns sozusagen die Gruppe auf in handliche Stückchen, die mit Konjugation zu tun haben. Lemma 1038. Gut, G ist eine endliche Gruppe und ich möchte die Elemente zählen, indem ich konjugierten Klassen angucke. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Was da zu Anfang kommt. G ist eine Gruppe, da liegt irgendwas drin. Und wir kennen mindestens ein Beispiel für ein Element, das ganz allein in seiner konjugierten Klasse hat, nämlich das Einzelelement. Nichts anderes ist dazu konjugiert. Es könnte aber auch konjugierte Klassen geben, die größer sind, wo also zwei oder mehr Elemente drin liegen. Und für jede dieser Klassen wollen wir uns jetzt einen Vertreter erkennen. Also ein Element, das diese konjugierte Klasse repräsentiert. Dann kann man sich jetzt vorstellen, dass man die alle so zusammenruft, und dann stellen die sich auf und sagen, hier sind wir vertreten die konjugierten Klassen. Dann gibt es die, die alleine sind in ihrer Klasse und die, die eine größere Klasse repräsentieren. Die sammeln wir ein. Nur für die, die großen Klassen repräsentieren, füllen wir Namen. Denn die anderen, ich meine, die stehen ja, die sehen wir, da brauchen wir nicht nochmal extra Namen. Und dann wird folgendes. Ich kann die Elemente der Gruppe zählen, indem ich zähle, wie viele Elemente im Zentrum liegen und indem ich zähle die Indizes der Zentralisatoren der Vertreter der anderen Klassen. Es gibt verschiedene Formulierungen der Klassengleichung, das ist eine. Wenn ich also die Gruppenordnung ausrechnen möchte, dann reichen mir hier teilweise Informationen, um das zusammenzupuzzeln. Umgekehrt, wenn ich zum Beispiel diese Infos habe und weiß, wie groß die Gruppe ist, dann kann ich berechnen, wie groß das Zentrum ist. Oder so. Das ist eine Gleichung, die man auf verschiedene Arten nutzen kann. Und sie ist nicht so schwierig zu zeigen, wenn man ein bisschen mit der Konjugationsabbildung schon gearbeitet hat, so wie wir das getan haben. Mal die andere Kleine. Wie kann man das zeigen? Klar können wir jetzt versuchen, so loszuzählen und uns zu überlegen, dass man auf diese beiden Arten gleich viele Elemente kriegt. Aber ich möchte es ein bisschen anders machen. Ich möchte mir wirklich die Gruppe selber angucken und möchte überlegen, wie kann ich die Elemente der Gruppe einteilen in disjunkte Mengen. Paarweise disjunkte Mengen. Und das, was ich gerade erklärt habe zu Beginn, das ist der Schlüssel dazu. Ich unterteile G in diejenigen Elemente, die allein in ihrer konjugierten Klasse liegen und diejenigen Elemente, die in einer größeren konjugierten Klasse liegen. Und überlege mir dann halt, die einen zähle ich ab, indem ich mir das angucke und die anderen zähle ich ab, indem ich das angucke, wobei hier noch ein Zwischenschritt fehlt, der kommt gleich. Aber erstmal ist doch, glaube ich, naheliegend, jedes Gruppenelement liegt in einer konjugierten Klasse, nämlich im Zweifel in der, die es selber erzeugt. Und ich muss jetzt nur unterscheiden, ist die klein oder ist die groß. Aber auf jeden Fall sehe ich dann jedes Gruppenelement genau einmal, wenn ich das mache. Es kommt nur in genau einer konjugierten Klasse vor. Jedes G aus G liegt in genau einer konjugierten Klasse und die hat entweder nur ein Element oder sie hat mehrere und dann liegt G in einer der Klassen x1 hoch G bis xn. Und es kann tatsächlich nur einer der beiden Fälle auftreten, wo es entweder die konjugierten Klasse von G einelementig oder es existiert ein I aus der Menge 1 bis n so, dass G in der Klasse x genug G liegt. Das ist eigentlich die Hauptüberlegung. Zwei konjugierten Klassen sind entweder disjunkt oder gleich. Das liegt daran, dass das Bahnen sind unter der Wirkung durch Konjugation, zum Beispiel. Man kann sich das auch elementar klar machen. Aber das ist der einzige Witz. Wir überlegen uns, dass wir die Elemente von G so aufteilen können. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir einmal drauf, was passiert in diesem Fall. Na, wenn die Klasse nur dieses Element enthält, dann heißt es, dass G sich bei Konjugation niemals wegbewegen kann. Und das heißt, dass jedes Gruppenelement mit G kommutiert. Ansonsten würde es sich ja mal wegbewegen. Das heißt, diese sind genau die Zentrumselemente. Und die anderen, naja, da zähle ich einfach, wie viele Elemente in diesen Klassen x1 hoch G bis xn hoch G liegen. Und das kann ich zählen, indem ich mir diese Indizes angucke. Und das steht da oben. Fertig, das ist die Klassengleichung. Im ersten Fall ist G im Zentrum von G. Das heißt, dann landen wir in dem ist g in x hoch g, x hoch g und dafür gibt es genau wie viele Möglichkeiten? Ja, so viele, wie es da Elemente gibt. Und das sind so viele. Das ist der ganze Beweis. Und hier unten ist eingegangen, konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisator-Index, also 10 zu 37.
Immer noch Zeit. Toll. Dann können wir jetzt noch ein wunderbares Lemma beweisen. Und dann übergebe ich nämlich an einer wirklich guten Stelle in die nächste Woche. Okay, da kommt jetzt das nächste Blatt. Wir brauchen für das nächste Lemma eine Definition und die ist ganz harmlos. P ist eine Primzahl und ich möchte einfach nur definieren, dass wir einer Gruppe, deren Ordnung die Potenz dieser Primzahl P ist, dass wir das abkürzen wollen, indem wir sagen, diese Gruppe heißt P-Gruppe. So, also ganz langweilig, aber es macht halt das Sprechen angenehmer. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie eine Gruppe sehen, deren Ordnung sowas ist wie 4 oder 8 oder so, dann können Sie sagen, es ist eine 2-Gruppe. Wenn die Gruppe Ordnung 9 hat, können Sie sagen, es ist eine 3-Gruppe. Und auf die Art und Weise verlieren Sie zwar die genaue Ordnung, aber Sie wissen, aha, die Gruppenordnung ist die Potenz einer Primzahl. Und wie wir gleich sehen werden und wie wir auch nächste Woche noch sehen werden, sind Gruppen von Primzahlpotenzordnungen in mehrerer Hinsicht sehr spannend. Das vorwegnehmen. Wir sind ja mit der Frage gestartet, für welche Teile der Gruppenordnung findet man Untergruppen dieser Ordnung? Das war eine der motivierenden Fragen. Das haben wir jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir so viel über Konjugation geredet haben. Aber das war der Witz. Konjugation ist der Schlüssel, um diese Frage zu beantworten. Und ich darf Ihnen verraten, dass Primzahlen da wichtig sind. Wenn Sie eine Primzahl haben, die die Gruppenordnung teilt, dann finden Sie eine Untergruppe, die als Ordnung diese Primzahl hat. Warum, werden wir noch sehen. Wenn Sie eine Primzahlpotenz haben, die die Gruppenordnung teilt, also sowas wie 8 oder 27, dann finden Sie eine Untergruppe mit dieser Ordnung. Und das ist wirklich erstaunlich. Primzahlpotenzen spielen eine wirklich herausragende Rolle. Ein Hilfsresultat ist das sogenannte P-Fixpunkt-Lemma. Da kommen wir wieder zu allgemeiner Gruppenoperation und man kann das dann anwenden, zum Beispiel auf Konjugation. G ist eine P-Gruppe, P ist eine Primzahl und G operiert auf einer endlichen Menge Omega. Dann betrachten wir jetzt diejenigen Elemente in Omega, die von jedem Gruppenelement bei der Wirkung nicht bewegt werden. Und die fassen wir zusammen in Delta. Wir erinnern uns nochmal, Gruppenwirkung oder Gruppenoperation heißt, jedes Gruppenelement bewirkt eine Permutation von Omega. Aber es darf ja Gruppenelemente geben, die gar nichts machen. Wieso nicht? Und genauso, es darf Gruppenelemente geben, die gar nichts machen. Und umgekehrt kann ich jetzt aus der Perspektive von Omega gucken und kann schauen, welche Elemente sind immer ein Fixpunkt, egal was ich mir da oben angucke. Und die Elemente, die immer Fixpunkt sind, für jedes Gruppenelement, die fasse ich zusammen in Delta. Und jetzt kommt der Witz. Ich kann zählen. Die Anzahl der Elemente in der großen Menge Omega minus die Anzahl der Elemente, die von allen fixiert werden, ist durch P-Teilen. Das ist irgendwie erstaunlich. Das heißt, es könnte theoretisch 0 sein, aber halt nicht sowas wie 1. Und häufig kommt man in Situationen, wo man denkt, diese Zahl ist 1, und dann merkt man aber, nee, wenn eine P-Gruppe operiert, dann geht das nicht. Denn Primzahlen sind ja immer mindestens 2. Man hätte auch formulieren können, die Anzahl aller Elemente und die Anzahl der fixierten Elemente sind kongruent oder so viel. Das beweisen wir jetzt. Und
das ist das Letzte, was wir heute machen. Ein sehr schönes Ende für diese Vorlesung.
Das P-Fixpunkt-Lemma. Ein ganz tolles, sehr nützliches Resultat, das dann gleich in der nächsten Vorlesung zum Einsatz kommt.
Los geht's. Es gibt eine langweilige Möglichkeit. Es könnte doch sein, dass die komplette Gruppenoperation total langweilig ist. Das heißt, auf ganz Omega passiert einfach mal nichts. Und das heißt, dass Delta die Menge Omega ist. Es passiert nichts auf all den Punkten mit all den Gruppenelementen. Und dann sind Omega und Delta gleich. Und insbesondere haben sie gleich viele Elemente und die Zahl, die da steht, ist 0. Und 0 ist das P-Teil. Darf ich das so kurz halten? Sind Sie einverstanden? Okay, was können wir jetzt machen? Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt also irgendwas in Omega und nicht in Delta. Und wenn man nicht in Delta liegt, dann muss irgendwas Interessantes passieren. Man muss irgendwie bewegt werden. Dann nehme ich mir mal so ein Element her. Das kleine Omega kommt aus Omega, aber es kommt nicht aus Delta. Und es, dass es nicht aus Delta kommt, heißt, dass es irgendein Gruppenelement geben muss, das das bewegt. Es gibt jetzt mindestens ein Gruppenelement, das Omega wegbewegt. Und das können wir jetzt auch wieder ausnutzen. Wenn es ein Element gibt, das Omega wegbewegt, dann liegt dieses Element nicht im Stabilisator von Omega. Das heißt, dass der Stabilisator von Omega nicht die ganze Gruppe sein kann. Man hätte auch Delta charakterisieren können als diejenigen Elemente, bei denen der Stabilisator die ganze Gruppe ist. Es wäre eine andere Möglichkeit gewesen, das hinzuschreiben. Das heißt, der Stabilisator G Omega ist eine echte Untergruppe von G. Untergruppe, was kann man machen? Ordnung angucken, Index angucken. Und das sind beides Teiler der Gruppenordnung. Die Gruppenordnung ist eine Potenz von P. Alle Teile davon sind Potenzen von P. Das ist der Satz von Lagrange. Da schreibe ich jetzt mal mit Lagrange. Ups, mit Lagrange sind sowohl die Ordnung des Punktstabilisators als auch der Index Potenz von P. Denn die ganze Gruppenordnung ist eine Potenz von P. Was wissen wir noch? Bahnenlänge gleich Stabilisatorindex. Das hier ist doch die Länge der Bahn von Omega. Das ist eine P-Potenz. Okay. Was wissen wir noch? Da das eine echte Untergruppe ist, ist der Index nicht 1, sondern was Größeres. Das heißt, es ist auf einmal eine P-Potenz, die nicht 1 ist. Und wir haben uns in Folgerung 1030 klar gemacht, dass diese Zahl und damit auch die Bahnlänge jetzt durch P teilbar sein muss. Das ist nicht 1, das ist eine P-Potenz, ist durch P teilbar. Mit Folgerung, was war das? 1030 ist jetzt diese Bahnlänge durch P teilbar. Normal, warum ist das nicht 1? Wenn es 1 wäre, dann wäre der Stabilisator die ganze Gruppe und das ist aber nicht so. Gut, jetzt möchte ich den gleichen Trick machen wie gerade bei der Klassengleichung. Ich teile das Omega auf in die, sozusagen in die Elemente, die alleine in einer Bahn sind und die, die nicht alleine in einer Bahn sind. Hier haben wir das Beispiel gesehen, so ein Element, was nicht alleine in einer Bahn ist. Und bei all diesen Bahnlängen sehen wir, dass die Länge durch P teilbar ist. Wenn ich jetzt also die Omega schreibe als disjunkte Vereinigung, dann tragen all diese Bahnen immer eine durch P teilbare Zahl zur Mächtigkeit bar. Okay, das schreiben wir jetzt auf. Omega und Delta ist die disjunkte Vereinigung. Disjunkt deshalb, weil das ja Äquivalenzklassen sind unter der Wirkung. Die disjunkte Vereinigung der Bahnen der Länge mindestens 2. Und all diese haben eine durch P teilbare Länge, steht da. Und all diese haben jetzt eine durch P teilbare Länge. Naja, aber dann hat die Summe auch eine durch P teilbare Länge und die Summe ergibt doch genau diese Mächtigkeit. Daher ist P ein Teil davon dieser Mächtigkeit. Und das ist einfach die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta. Denn Delta ist eine Teilmenge von Omega. Dann kann ich das so machen. Das war's. P teilt das. Die beiden sind kongruent zu einer Modulo P, wie auch immer. Man kann das unterschiedlich formulieren, aber all das ist unsere Behauptung. Und wir haben jetzt durchaus noch ein, zwei Minuten Zeit für Fragen dazu, zum Beweis oder wie man das benutzt oder so. Was möchten Sie noch wissen zum Abschluss? Sehr freundliche Gesichter, aber keine Fragen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn dir noch was einfällt, sagen Sie schon Glück. Ansonsten verabschiede ich mich.